Ich lese dazu jetzt aus der Basisbibel den passenden Text dazu, aus Lukas 24, die Verse 13 bis 35. Am selben Tag waren zwei Jünger unterwegs zu dem Dorf Emmaus. Es lag gut 10 Kilometer von Jerusalem entfernt. Sie unterhielten sich über alles, was sie in den letzten Tagen erlebt hatten. Während sie noch redeten und hin und her überlegten, kam Jesus selbst dazu und ging mit ihnen. Aber es war, als ob ihnen jemand die Augen zuhielt und sie erkannten ihn nicht. Er fragte sie: Worüber unterhaltet ihr euch auf eurem Weg? Da blieben sie traurig stehen. Einer von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete: Du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in diesen Tagen passiert ist. Jesus fragte sie: Was denn? Sie sagten zu ihm: Das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein großer Prophet. Das hat er durch sein Wirken und seine Worte vor Gott und dem ganzen Volk gezeigt. Unsere führenden Priester und die anderen Mitglieder des jüdischen Rates ließen ihn zum Tod verurteilen und kreuzigen. Wir hatten doch gehofft, dass er der erwartete Retter Israels ist. Aber nun ist es schon 3 Tage her, seit das alles geschehen ist. Und dann haben uns einige Frauen, die zu uns gehören, in Aufregung versetzt. Sie waren frühmorgens am Grab. Aber sie konnten seinen Leichnam nicht finden. Sie kamen zurück und berichteten: Wir haben Engel gesehen. Die haben uns gesagt, dass Jesus lebt. Einige von uns sind sofort zum Grab gelaufen. Sie fanden alles so vor, wie die Frauen gesagt haben. Aber Jesus selbst haben sie nicht gesehen. Da sagte Jesus zu den beiden: Warum seid ihr so begriffsstutzig? Warum fällt es euch so schwer zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der Christus das nicht alles erleiden, um in die Herrlichkeit seines Reiches zu gelangen? Und Jesus erklärte ihnen, was in der Heiligen Schrift über ihn gesagt wurde, angefangen bei Mose bis hin zu allen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat so, als wollte er weiterziehen. Da drängten sie ihn: Bleib doch bei uns. Es ist fast Abend und der Tag geht zu Ende. Er ging mit ihnen ins Haus und blieb dort. Später ließ er sich mit ihnen zum Essen nieder. Er nahm das Brot, dankte Gott, brach das Brot in Stücke und gab es ihnen. Da fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen und sie erkannten ihn. Im selben Augenblick verschwand er vor ihnen. Sie sagten zueinander: Brannte unser Herz nicht vor Begeisterung, als er unterwegs mit uns redete und uns die Heilige Schrift erklärte? Sofort brachen sie auf und liefen nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie die 11 Jünger beieinander, zusammen mit allen anderen, die zu ihnen gehörten. Die Jünger riefen ihnen zu: Der Herr ist wirklich auferstanden. Er hat sich Simon gezeigt. Da erzählten die beiden, was sie unterwegs erlebt hatten und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Thorsten, wir wünschen dir Gottes Segen und Gottes Heiligen Geist für deine Predigt.
Jerusalem, kurz nach dem Passafest vor ziemlich genau 2000 Jahren, also wir haben 2026, im Jahr ungefähr 3033 ist das alles passiert. Wir haben es bald so weit, dass wir die 2000 Jahre voll haben, also fast 2000 Jahre her. Und alle reden immer noch darüber, was an Karfreitag passiert ist. Das war wirklich die Kreuzigung, die letzten Worte Jesu, die 3-stündige Sonnenfinsternis in der Mittagszeit, das Erdbeben, der zerrissene Vorhang im Tempel und dann kamen plötzlich Tote aus ihren Gräbern. Das sind ganz schön heftige Ereignisse. Und am Sonntag dann die Auferstehung. Er ist da Maria von Magdala hat ihn gesehen. Die anderen auch? Nee, die haben ihn nicht gesehen. Das Grab ist leer, aber wo ist er? Die Jünger sind traumatisiert, sie haben sich eingeschlossen und dann plötzlich steht Jesus im Zimmer. Ohne Ankündigung, er ist einfach da. Und er sagt, Friede sei mit euch. Oder auf Hebräisch, Shalom Alechem. Shalom Alechem, Friede sei mit euch. Und das ist jetzt nicht nur ein einfaches, nettes so Tarauch, sondern das ist ein Segensgruß, den Gott im Alten Testament schon benutzt hat, wenn er Menschen in Frieden bringen will und beruhigen will und sie ihnen die Angst nehmen will. Im Alten Testament war das der Richter Gideon, dem erschien Gott als ein Engel und das ist ziemlich eine mächtige Erfahrung. Also der hatte sofort Todesangst, der Gideon, und dann sagt Gott aber zu ihm, Friede sei mit dir. Shalom Lecha, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Das musste er ihm extra sagen, er hatte Todesangst. Und als Folge von diesem Friedensgruß ging Gideon hin und zerstörte die Altäre der fremden Götter. Das ist so etwas, das immer wieder auftaucht. Gott gibt seinen Friedensgruß, der die Angst nimmt, und dann geraten die, die diesen Gruß empfangen haben, in Aktion. Und jetzt kommt Gott, kommt Jesus und sagt, Friede sei mit euch. Und der bibelerfahrene Jude denkt sich sofort, an welche Aufgabe sendet Jesus uns? Da steht sowas im Raum, da soll was passieren, aber die Jünger wissen noch nicht genau was. Jesus erscheint in 40 Tagen nach der Auferstehung immer wieder seinen Jüngern, und diese Zahl 40 ist auch tatsächlich eine wichtige Zahl. Das ist eine Art Zeichen in der Bibel. 40 Tage regnete es zur Zeit Noahs, 40 Jahre war Israel in der Wüste, 40 Tage fastete Mose, bevor er die 10 Gebote empfing, 40 Tage fastete Jesus, bevor er mit seinem Dienst begann. Und 40 Tage zwischen Auferstehung und Himmelfahrt, das ist kein Zufall. Das hat Gott sich so ausgedacht. Jedenfalls ist 40 eine wichtige Zahl. Und diese 40 Tage zwischen Ostern und Himmelfahrt sind auch ein Übergang, wie diese 40 Tage und Jahre im Alten Testament auch. Das ist ein Übergang, das ist eine Übergangszeit, in der sich was ändert. Vorher, die Herrschaft Gottes war durch das Gesetz Gottes anwesend. Nachher, Christus hat dieses Gesetz erfüllt, und nachher, seit Pfingsten, ist die Herrschaft Gottes anwesend durch die Menschen, die den Heiligen Geist empfangen und im Sinne Gottes handeln wollen. Die 40 Tage bereiten also die Jüngerschaft vor, den Heiligen Geist zu empfangen. Und dann vor Pfingsten schenkt er ihnen nochmal 10 Tage Urlaub, weil das war echt heftig, die Zeit, diese 40 Tage. Das tat gut, die 10 Tage Urlaub. Und seit Pfingsten herrscht Gott durch diejenigen, die mit dem Heiligen Geist Frieden in die Welt bringen. Seit Pfingsten herrscht Gott durch diejenigen, die mit seinem, durch seinen Geist Frieden in die Welt bringen. Beachte Folgendes. Die Frieden in die Welt bringen, sind die Repräsentation der Herrschaft Gottes. Es gibt aber viele, die sich Christen nennen und Hass und Krieg verbreiten. Die sind nicht die Herrschaft Gottes, sondern die sind der Angriff Satans, der die heiligen Worte und die Namen Jesu und Gottes missbraucht, um ihre eigene Macht zu zementieren und Hass und Angst und Krieg zu schüren. Die ignorieren den Heiligen Geist. Und nach Jesu eigenen Worten ist das die Sünde gegen den Heiligen Geist, die einzige ist, die nicht vergeben werden kann. Wenn wir also vom Heiligen Geist reden, reden wir auch von Frieden in die Welt tragen. Was war Jesus eigentlich nach der Auferstehung. Der hatte noch die Wunden von Karfreitag, die Jünger haben ihn angefasst. Er hat zum Frühstück Fisch und Brot mitgebracht, hat er wohl eingekauft. Der hatte auch Hunger, hat sich mit seinen Freunden zum Essen hingesetzt. Er suchte ihre Gemeinschaft, das heißt, der Auferstandene war ein Mensch. Ist vielleicht ja ein bisschen zu trivial, oder? Schauen wir mal weiter. Dann haben wir gerade gelesen, zwei seiner engen Freunde aus Emmaus diskutieren stundenlang mit ihm, aber sie erkennen ihn nicht. Aber dann, bei ihnen zu Hause, nimmt er die Rolle des Hausherrn ein, indem er das Brot nimmt. Es ist eigentlich eine Frechheit. Stellt euch mal vor, ihr würdet kommen und mich zum Abendessen einladen und wir fangen erstmal an, euren Esszimmertisch umzudekorieren, gehen in die Küche und würzen das Essen nach. Das macht man nicht. Ne? Aber Jesus nimmt das Brot, als wenn er der Hausherr wäre und teilt es. Und offensichtlich macht er das auf eine so Jesus-typische Art, dass sie in dem Moment sofort erkennen, das ist er. Aber im selben Moment ist er auch weg. Da, wo er vorher war, ist nur noch Luft. Der ist nicht rausgegangen. Der ist weg. Ist das jetzt eine Halluzination, die die da hatten? Das ist so der Elefant im Raum, so die Frage, die keiner sich traut, wirklich zu stellen. Was ist Jesus? Ist er eine Halluzination? Im ICD-10, dem Verzeichnis für psychische Krankheiten der WHO, ist das verzeichnet unter dem Code F23.0. Und da steht, eine akute psychotische Störung mit Halluzinationen und Wahnvorstellungen. Diese sind unterschiedlich ausgeprägt und können von Tag zu Tag oder von Stunde zu Stunde wechseln. Emotionales Aufgewühltsein mit intensiven, aber vorübergehenden Glücksgefühlen bis zur Ekstase oder Angst und Reizbarkeit. Diese Störung beginnt abrupt, entwickelt sich im Laufe von einigen Tagen bis wenigen Wochen und sie verschwindet schnell wieder, ohne dass sich weitere Symptome zeigen. Also passt doch ganz gut. Die traumatisierten Freunde Jesu nach Karfreitag, die haben eine psychotische Phase. Ist doch klar, oder? Das Problem ist nur, aus dieser 40-Tage-Psychose ist die weltweite Christenheit entstanden. Zu Pfingsten entstand Frieden und die Gemeinschaft der Christen. Und keine zwei Menschen haben identische Halluzinationen. Die Jünger sehen aber alle das Gleiche. Jesus erscheint einmal 500 Personen gleichzeitig, zu Pfingsten circa 3000 Leute haben die gleiche Halluzination vom Heiligen Geist. Passt nicht so ganz ins ICD-10 und den Halluzinationen von F23.0. Oder war das eine Massenpsychose? Gibt es auch. Ist in der Geschichte auch schon gut dokumentiert. Hexenwahn, vielleicht schon mal gehört, könnt ihr mal googeln. Oder Tanzwut, wenn ihr das mal googelt und da mal rausfindet, was da alle hintersteckt, das war ein Massenwahn. Aber aus solchen Massenpsychosen entstehen entweder Gewaltexzesse, wie beim Hexenwahn, oder totaler Rückzug, wie bei der Tanzwut. Das heißt, eine Psychose, also meine Diagnose ist, das ist keine Psychose, was die da erlebt haben, das ist völlig auszuschließen, denn zu viele Menschen haben die identische Erscheinung, was eigentlich nicht möglich ist, und die Jünger tun das Gegenteil von dem, was man nach einer Massenpsychose tun würde, denn sie ziehen sich nicht zurück, und sie werden nicht gewalttätig, sondern es entsteht Frieden und Gemeinschaft. Dieses vorübergehende Phänomen F23 passt einfach nicht, weil wir leiden dann immer noch an dieser Psychose. Wir haben immer noch Frieden miteinander, sonst säßen wir hier nicht und die Gemeinschaft ist da. Bei der Auferweckung ist Jesus nicht einfach wiederbelebt worden. Wir kennen die Story ja von Lazarus, der starb, wurde nach ein paar Tagen von Jesus wieder auferweckt und musste dann nochmal sterben. Wo ich gerade denke, also jetzt überleg mal, du bist gestorben, du bist im Himmel und dann musst du da aus dem Grab wieder raus, ich hätte mich gewehrt. Ich glaube nicht, an Lazarus Stelle, egal. Aber er musste wieder sterben und bei Jesus ist es anders. Er ist offensichtlich in eine andere Existenzform verwandelt worden, denn er starb nicht wieder, sondern es kam Himmelfahrt, das hatten wir letzte Woche. Das heißt, Zeit und Raum funktionieren bei Jesus anders, als wir das so gewohnt sind. Er ist fremd, aber vertraut gleichzeitig. Die Wunden sind da, man erkennt seine Stimme, seine typischen Gesten und Bewegungen und trotzdem ist alles ganz anders. Maria Magdalena verwechselt ihn erstmal mit dem Gärtner und die Emmaus-Jünger erkennen ihn stundenlang nicht. Was aber passiert? Maria Magdalena, in dem Moment, wo Jesus ihren Namen sagt, ist sie so berührt, das ist so persönlich offensichtlich, hat sie sofort in der Art und Weise, wie Jesus ihren Namen genannt hat, gemerkt, er ist es. Das berührt sie tief im Herzen. Die Emmaus-Jünger auch, als er das Brot nimmt und das Gebet spricht, da geht ihnen alles auf und sie wissen genau, wer er ist. Der Auferstandene spricht die Seele an. Bevor der Verstand versteht, was denn da überhaupt ist und wer er ist. Jesus bringt Seele und Verstand, Herz und Hirn, Gefühl und Handeln zusammen. Und genau das, dieses Zusammenspiel von Theologie und Glaube, von Denken und Gefühl, von der Vereinigung unserer ganzen menschlichen Fähigkeiten, genau das, das ist das Thema dieser 40 Tage und da bleibt Jesus ja privat bei den Jüngern. Der macht keine großen Diskussionen mehr mit Schriftgelehrten, der macht keine Großversammlungen mehr, wo er tausenden Leuten predigt. Die Jünger und Jesus, die sind nah beieinander und in dieser Nähe verstehen die Jünger, was das mit den biblischen Lehren auf sich hat. Hier kommen also Theologie und Glaube, Gehirn, Denken, Logik und Gefühl und die emotionale Nähe mit Jesus, das kommt zusammen. Und die emotionale Nähe Jesu ist nötig, um diese ganze Theologie überhaupt verstehen zu können, die dahinter steckt. Deswegen brauchen wir Pfingsten, damit wir auch jetzt Jesus nahe sein können, damit er uns in allen Ebenen unseres Lebens, unserer Menschlichkeit begegnen kann durch den Heiligen Geist. Deswegen ist das auch so gut, dass der weht, wo er will, damit er uns auch erreichen kann, wo er will, nämlich überall, in allen Aspekten unseres menschlichen Seins. In den 40 Tagen verwandeln sich die Freunde Jesu, die einfach mal die Jünger und die Schüler waren, die Jesus hinterhergelaufen sind, die ihm zugehört haben. In dieser Zeit, in diesen 40 Tagen, verwandeln sie sich zu geistlichen Partnern Gottes. 40 Tage, Zeit der Verwandlung, der Veränderung. Sie werden verändert zu geistlichen Partnern Gottes. Das merkt man denn schon, nicht? Also nach Pfingsten predigten die Apostel, kann man nachlesen in der Apostelgeschichte, nach Pfingsten predigten die Apostel auf eine Weise, die vorher völlig unmöglich gewesen war für sie. Der Petrus, der war ja verzweifelt, dass er Jesus verraten hatte und 50 Tage später bei Pfingsten, die 3000 Menschen, die waren von seiner Predigt so überwältigt, dass sie sich taufen ließen. Dann Thomas, der einen Beweis brauchte, weil er nicht glauben konnte. Aber dass Jesus ihm begegnet ist, ihm diesen Beweis gegeben hat, indem er ihn berühren konnte, hat ihn so verändert, dass er hingegangen ist, das Evangelium verkündet hat und sogar dafür gestorben ist als Märtyrer in Indien. Was hat die Menschen so verändert? Am See Tiberias, die Jünger waren fischen gegangen und sie haben nichts gefangen, das Netz ist leer. Das sind doch Profis, Mensch, die wissen doch, wie das geht. Und jetzt schon wieder nichts gefangen. Also das ist schon wirklich frustig, nicht ein kleiner Fisch. Und dann steht da im Sonnenaufgang jemand so am Ufer und ruft so rüber, meine Kinder, habt ihr nichts gefangen? Und dann steht da im Johannesevangelium nur, nein. Ich wundere mich, warum die nicht so ein bisschen anders reagieren. Vielleicht war das Johannes peinlich aufzuschreiben, wie sie wirklich reagiert haben. Denn die kommen da aus der Nacht und da kommt jemand und sagt, meine Kinder, das ist doch übergriffig. Das kann man doch zu erwachsenen Männern nicht sagen, meine Kinder. Und dann sagen sie, antworten einfach nein. Vielleicht haben sie gesagt, boah, nein, siehst du doch, leer, was soll der Quatsch? Gut, hat er nicht aufgeschrieben, ich denke mir das so. Und dann sagt dieser Typ da, werf das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus. Sie wissen genau, dass das nutzlos ist. Und dann stelle ich mir so vor, steht da nicht, aber stelle ich mir so vor, der Petrus, so ganz Petrus-mäßig genervt, verzieht das Gesicht, als wollte er sagen, wenn du meinst, schlauer zu sein als wir, dann guck dir das an. Und er wirft das Netz so lässig rechts raus. Und in dem Moment, wo er so ganz lässig das wieder reinziehen will, kippt das Boot plötzlich auf die rechte Seite, dass es fast kentert. Und sie kriegen das volle Netz mit den Fischen einfach nicht mehr ins Boot, weil es so voll ist. Und in dem Moment merkt Johannes, das haben wir schon mal erlebt. Als Jesus uns berufen hat, da kamen wir auch ohne Fische vom Fischen und Jesus hat genau dasselbe getan. Da geht bei ihm ein Licht auf. Jesus hat wieder so Jesus-typisch gehandelt und Johannes versteht, das ist der Herr. Und der Petrus ist geschockt. Erstmal noch das schlechte Gewissen, weil er Jesus verleugnet hat und jetzt hat er ihn auch noch so herablassend behandelt. Was macht der? Der springt ins Wasser und paddelt wie irre zu Jesus zurück. Und was sieht er da? Der Auferstandene, der durch verschlossene Türen geht, hat Brot und Fisch eingekauft und seinen Freunden Frühstück gemacht. Was bedeutet das jetzt? Gemeinsames Essen ist noch mehr als heute, damals etwas, wo Zusammengehörigkeit und Vertrauen zugehört. Man gehört zusammen, man teilt Zeit miteinander, man teilt Leben miteinander, man ernährt sich miteinander. Das ist Zusammengehörigkeit und Vertrauen, was beim Essen entsteht. Und jetzt kommt der Schöpfer und bittet seine Geschöpfe zu Tisch. Er schenkt Zusammengehörigkeit und Vertrauen, der Schöpfer seinen Geschöpfen. Und der den Tod überwunden hat, der isst mit den Sterblichen. Er will mit ihnen leben. Der Ewige bedient die Verlorenen und sagt damit, wir gehören zusammen. Das ist mal eine Aussage, dass der Ewige den Verlorenen sagt, wir gehören zusammen und er bedient sie noch. Ein Verdauungsspaziergang im Anschluss. Männer unterwegs, wenn sie miteinander reden wollen, müssen sie miteinander gehen. Jesus und Petrus, die haben dann noch was zu klären, diese Sache mit der Verleugnung. Und Jesus fragt dreimal, Petrus, liebst du mich? Er sagt das dreimal, so oft wie Petrus ihn verleugnet hatte. Und Petrus antwortet dreimal, ja Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Wenn wir mal im Originaltext genauer hingucken, gibt es aber in dem Gespräch verschiedene Abstufungen. Jesus schwächt seine Frage immer mehr ab, als wollte er Petrus nicht überlasten mit seinen Anforderungen oder so. Die erste Frage ist, liebst du mich mehr als die anderen hier? Und beim zweiten Mal fragt Jesus nur noch, liebst du mich? Und beim dritten Mal fragt er nur noch, Petrus, bist du mein Freund? Wenn der Petrus jetzt so Petrusmäßig laut behauptet hätte, keiner liebt dich so wie ich, hätte Jesus zu Recht gefragt, warum hast du mich dann verleugnet? Aber Petrus ist demütig geworden. Das ist dem sowas von peinlich. Der ist sich selbst peinlich nach diesen ganzen Szenen. Und er sagt einfach nur, Herr, du weißt, ich hab dich gern. Er vermeidet das Wort Liebe, weil er das schon zu groß findet für das, was er getan hat. Herr, ich hab dich gern. Das ist Bescheidenheit, Demut, Kleinlaut. Aber nach jeder Frage, die Jesus stellt und wo Petrus darauf antwortet, gibt Jesus ihm ja einen Auftrag und der steigert sich immer mehr. Der erste Auftrag ist, hüte meine Lämmer. Bleib bei den kleinen Schäfchen im Stall und pass auf sie auf. Süß. Und beim zweiten Mal sagt Jesus, bewache meine Schafe. Dahinter steckt die Szene, dass er mit der Herde auf die Weide geht, die eingezäunt ist und da zusieht, dass die Tiere gut versorgt sind. Und beim dritten Mal sagt Jesus etwas, das man so deuten kann wie, ziehe mit der gesamten Herde von alten bis kleinen, bis jungen Schafen durch das Land, sieh, dass sie was zu essen kriegen und pass auf sie auf. Was ein Schäfer eben tut, der zieht mit seinen Schafen über Land und muss auf sie Acht geben. Und das ist das, was Jesus dem Petrus zuletzt sagt. Also von dem, pass mal auf, dass die kleinen Viecher da im Stall nichts, ne, und so, bis hin mit der ganzen Herde durchs Land zu ziehen und auf sie Acht zu haben. Das ist ein Hirte mit Verantwortung. Und je bescheidener Petrus wird, desto mehr steigert Jesus die Aufgabe. Jesus schenkt dem Petrus sein Vertrauen. Jesus gibt dem Petrus eine neue Identität. Vorher sollte er ja Menschenfischer werden, als Jesus ihn berufen hat mit den anderen Jüngern. Und das mit den leeren Netzen, das sieht schon so aus, das habt ihr aber nicht hingekriegt. Und jetzt sagt Jesus ihm, du bist jetzt kein Fischer mehr, du weidest und versorgst meine Herde. Du bist für die Gemeinde Jesu Christi da. Du bist der verantwortliche Hirte der Gemeinschaft. Jesus kennt ja den Petrus mit seinen ganzen Schwächen, mit seiner ganzen Lebensgeschichte und trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, weil der Petrus weiß, wie sich das anfühlt zu scheitern und weil der Petrus gelernt hat, was er alles für einen Quatsch macht in seiner energiegeladenen Art und Weise. Gerade deswegen, weil Petrus gemerkt hat, wie man scheitert und deswegen immer demütiger geworden ist, gerade deswegen gibt Jesus ihm diese riesengroße Aufgabe. Und dafür brauchen wir Pfingsten, den Heiligen Geist, der uns unsere Aufgabe gibt. Petrus hat seine bekommen, die anderen Jünger haben ihre bekommen. Das ist die Gnade, die wir in der Gegenwart Gottes erleben, die wir in der Gegenwart Jesu erleben. Das hat was sehr Emotionales, merkt ihr? Das ist nicht nur Theologie und Logik. Das betrifft uns in unserem ganzen Menschsein und deswegen brauchen wir den Heiligen Geist, der uns in unserem ganzen Menschsein, in unserer ganzen Persönlichkeit berühren kann. Das ist die Botschaft der 40 Tage. Der Auferstandene geht nicht zuerst zu den Starken. Er sucht die Gebrochenen. Er geht zu denen, die nichts gefangen haben und deren Netze leer sind. Er geht zu denen, der so schwach ist, dass er Jesus verleugnet hat, als es hart auf hart kam. Er gibt dem Thomas das, was er braucht, um überhaupt glauben zu können. Das konnte Thomas nicht von sich selbst. Er brauchte das, dass Jesus ihm das gibt, damit er glauben kann. Und die Emmaus-Jünger, die ja nichts verstanden haben, die hat er so lange begleitet und denen die ganzen theologischen Fragen beantwortet und ihnen dann dieses Zeichen vom Brot gegeben, dass sie verstehen konnten. Er hat sie so lange begleitet, bis sie verstanden haben. Und dann rannten die los, den ganzen Weg zurück, mitten durch die Nacht, um den anderen zu erzählen, oh, er ist da, was haben wir erlebt? Das hat die bewegt. Und Maria Magdalena, man muss wissen, damals durften Frauen vor Gericht nicht aussagen, weil sie einfach nicht menschlich genug waren, um Zeugnis zu geben, um Zeugin zu sein in Gerichtsverhandlungen. Und Maria Magdalena ist die erste Zeugin und die erste Predigerin der Auferstehung Jesu. Diese 40 Tage, das ist die göttliche Umkehrung der Verhältnisse. Der Auferstandene kommt auch zu dir, genau da, wo deine Wunden tief sind, wo es dir wehtut. Er kommt zu dir, wo du Angst hast, wo die Nacht finster ist. Er kommt zu dir, wo du hart gearbeitet hast und deine Netze sind leer geblieben. Er kommt zu dir und beruft dich in Aufgaben, in denen du versagt hast. Und er sendet dich da hinein, gibt dir seinen Heiligen Geist, damit du die Aufgaben erfüllen kannst. Jesus schenkt dir seine Freundschaft, wo du dir selber peinlich bist. Jesus ist bei dir, wo deine Zweifel so groß sind, dass du nicht mehr glauben kannst. Da kommt Jesus hin. Und dann geht er auch noch mit dir und bringt was zu essen mit. Pfingsten schenkt Jesus uns den Heiligen Geist, damit du und ich in seiner Nähe sein können. Nein, nicht wir sind in seiner Nähe, sondern er ist in unserer Nähe. Dass Jesus uns seinen Heiligen Geist gibt und Paulus schreibt, wenn wir an Jesus glauben, sind wir ein Tempel des Heiligen Geistes, da wohnt Jesus in uns, näher geht nicht. Und wir sollen dem Heiligen Geist gehorchen, damit wir die Aufgabe, die Jesus uns gibt, erfüllen können. Und wir sollen diese Aufgabe auf eben diese Art und Weise erfüllen, wie er es will. Und bei Petrus lernen wir, er will, dass wir seine Aufgaben erfüllen, demütig, kleinlaut, aber heilig und wirksam. Amen. Mir ist eingefallen, ich sollte mal in einer 10. Klasse in der Realschule im Religionsunterricht über freie evangelische Gemeinden was sagen. Und die Religionslehrerin, die stellte natürlich auch theologische Fragen, das war dann eine nette Truppe und so. Und dann habe ich natürlich viel über Jesus geredet, diese ganze Theologie, die wir so in der freien evangelischen Gemeinde haben. Und nach dem Unterricht kommt einer dieser jungen Männer zu mir und sagt sehr höflich, ah, lieber Pastor Wader, das war ja sehr interessant, aber ich persönlich halte das Christentum für eine Krücke. Und ich mochte diesen Kerl gleich, der war wenigstens ehrlich und er war dabei freundlich. Und dann habe ich ihn gefragt, wenn Sie sich ein Bein brechen würden, wären Sie dann nicht sehr froh über Krücken, damit Sie noch ein bisschen gehen können? Und er so, ja klar, sicher, würde ich mich freuen. Ne? Sehe ich ja hier alte Leute, ne? Und wenn da jemand verletzt ist, so eine Krücke ist schon wirklich gut, würde ich mich freuen. Ja, sage ich, und wenn Sie beide Beine brechen würden, wären Sie da nicht froh, wenn Sie einen Rollstuhl hätten, damit Sie sich fortbewegen können? Da sagt er, ja klar, wäre ich froh, wenn ich das hätte. Und dann habe ich ihm gesagt, wissen Sie, ich bin ein gebrochener Mensch. Genau wie Sie. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der nicht an irgendeiner Stelle seines Lebens gebrochen wäre. Und je älter man wird, desto mehr Brüche sammeln sich da. Ich bin dreimal so alt damals gewesen wie dieser junge Mann und ich kann Ihnen sagen, ich habe einiges gesammelt. Aber, habe ich auch gesagt, ich bin sehr dankbar, denn ich kann mit diesen ganzen Lebensbrüchen mich auf Jesus stützen. Und während ich mich auf Jesus stütze, heilt er meine Brüche und macht mich nach und nach heil und repariert mich. Das habe ich auch schon erlebt. Dass Brüche geheilt wurden und nicht mehr wehtaten. Und das kommt immer wieder. Das Christentum ist eine Krücke, das ist mal sicher. Aber Jesus ist die einzige Krücke, die auch noch heilt. Dann sind wir in die Pause gegangen.